Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Das perfekte Depot, so sieht es aus. Wer jetzt denkt, irgendwo habe ich den Titel doch gerade eben schon mal gehört, der war wahrscheinlich letzte Woche Gast auf der Finanzmesse Invest in Stuttgart. Das war nämlich der Titel meines Vortrags. Der Saal war sehr gut gefüllt, dennoch waren die allermeisten von euch nicht da und deswegen möchte ich heute in knapper Form zusammenfassen, worum es in diesem Vortrag ging. Das perfekte Depot, so sieht es aus. Im Anschluss an den Vortrag am vergangenen Freitag in Stuttgart kam eine absolut nachvollziehbare Frage nach meinem Vortrag und sie lautete: Wie finde ich denn diese Aktien, die du hier im Depot besprochen hast? Tatsächlich werde ich gleich über eine ganze Reihe von Unternehmen beispielhaft sprechen, aber selbstverständlich, und darüber freue ich mich auch sehr, haben viele von euch den Anspruch, die richtigen Aktien für ihr Risikoprofil auch selbst zu finden. Darüber werde ich sprechen in der Podcast-Folge am Donnerstag. Wer also bisher diesen Podcast noch nicht abonniert hat, der holt das jetzt bestenfalls nach. Das sind die Grundlagen, die man braucht, um langfristig in Aktien zu investieren. Zumindest mal aus meiner Sicht gibt es nämlich ganz klare Vorgaben, wie man das perfekte Depot, was das heißt, werde ich gleich noch näher erläutern, selbst zusammenstellen kann. Kommen wir also zu dem Ansatz. Es geht mir hier erstmal um einen Mythos. Das perfekte Aktiendepot, ja, das klingt ein bisschen nach Clickbait, weiß ich, aber man muss ja schließlich und endlich den Saal auch voll bekommen, ist mir auch gelungen. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an alle, die da waren. Das perfekte Depot, das gibt es selbstverständlich, gar keine Frage. Aber es gibt es nur rückwärtsgewandt. Denn wir wissen natürlich nicht, wie sich die Kurse morgen entwickeln werden. Es geht also nicht um das absolut beste Depot, sondern um das beste Depot für meine Erwartungshaltung. Und das ist nicht zu verwechseln mit dem perfekten Depot hinsichtlich der Rendite. Denn das gibt es nicht. Das ist eine Fata Morgana. Ganz einfach zu belegen. Wie hätte denn das absolut perfekte Depot der letzten 5 Jahre ausgesehen? All in Bitcoin. Hätte eine Rendite von ungefähr 2400% gebracht. Aber hätte irgendjemand vor 5 Jahren, der noch alle Sinne beisammen hat, sich dazu entschieden, all in einen einzigen Basiswert zu gehen, ganz gleich ob Bitcoin oder irgendeine Aktie, natürlich nicht. Niemand würde in seinem langfristigen Portfolio, und darüber sprechen wir heute, nicht über die Spekulation. Ist ganz, ganz wichtig, das voneinander zu trennen und es hat auch nichts miteinander zu tun. Niemand würde dann nur eine einzige Aktie oder eben auch nur Bitcoin oder nur Solana oder sonst irgendwas kaufen, weil es ja völlig klar ist, dass ich eine Art der Diversifikation brauche. Und das Ziel der heutigen Podcast-Folge ist deshalb auch nicht, die perfekten Werte zu nennen. Wie gesagt, wie man diese findet, meines Erachtens, darüber werde ich am Donnerstag sprechen, sondern es ist das Verständnis für die individuelle Natur von Investmententscheidungen zu schärfen. Ja, ich möchte gleich mehrere Beispiele, mehrere Aktien nennen, aber man muss ein Gefühl dafür bekommen, wie mein Depot aussehen kann. Und warum es nicht das perfekte Depot gibt, das kann man, und ein bisschen Theorie muss am Anfang sein, ganz gut erklären mit der modernen Portfolio-Theorie von Harry Markowitz. Der hat diese Theorie 1952 vorgestellt. Es ist ein fundamentales Konzept im Bereich der Finanzwirtschaft, das sich mit der Zusammenstellung von Investmentportfolios beschäftigt. Und die Theorie basiert auf der Idee, dass ein optimales Portfolio nicht durch die Auswahl der Wertpapiere mit der höchsten erwarteten Rendite gebildet wird, sondern durch die sorgfältige Abwägung des Verhältnisses von Risiko zu Rendite. 4 Punkte sind hier zu nennen. Erstens, sonnenklar, ein einziger Wert ist immer zu spekulativ, völlig egal, um welchen Wert es sich handelt. Diversifikation senkt das Risiko. Das lässt sich anhand verschiedener Studien relativ ordentlich belegen, dass die Grenze in etwa bei 30 bis 35 Werten liegt. Das heißt also, durch mehr Aktien reduzieren wir das Risiko, bis wir etwa 30 bis 35 Aktien im Portfolio haben. Wenn es dann 40 oder 60 oder 100 werden, dann senken wir nicht spürbar, das eben ist in diesen Studien belegt, dann senken wir nicht mehr spürbar das Risiko. Welche Werte ich da drin haben muss, damit Diversifikation auch funktioniert, darüber sprechen wir gleich noch, aber es ist ja völlig klar, wenn ich jetzt nur Halbleiterwerte kaufe, dann ist das nicht diversifiziert. Dann gibt es einen Begriff der effizienten Grenze. Das heißt also, für meine Auswahl angesichts meiner eigenen Risikoneigung gibt es eine maximale Rendite. Einfaches Beispiel, würde ich mich jetzt komplett auf Dividendenaktien konzentrieren. Das kann man selbstverständlich machen, aber dann gibt es natürlich eine maximal zu erwartende Rendite. Risiko und Rendite haben immer eine Korrelation zueinander. Und ganz zentral ist die Annahme, dass Investoren risikoavers sind und eine Kompensation in Form einer höheren Rendite für die Übernahme von höherem Risiko erwarten. Völlig klar. Und dann der vierte Punkt, das ist der Punkt, mit dem Ray Dalio, ja, Milliardär wurde er mit der Gründung seiner Hedgefondsfirma Bridgewater Associates, und er ist quasi der Meister der Korrelation. Man sucht also sich möglichst über Assetklassen hinweg, gilt das natürlich, aber auch innerhalb eines Aktienportfolios. Man sucht sich Werte, deren Preise möglichst wenig miteinander korrelieren.
If I can get zero correlation, and I have 15 to 20, I'll have an information ratio, a return to risk ratio of 1.25. That means my probability of losing money in a year is only 11%, okay? As distinct from 40% with any one of us. So that's the power of portfolio construction and the power of diversification.
Ein weiterer Begriff ist noch ganz wichtig, und das ist der Begriff der risikoadjustierten Rendite. Sie misst, wie viel Rendite ein Investment im Verhältnis zu dem damit verbundenen Risiko erzielt. Ein höheres Risiko wird in der Regel mit der Erwartung höherer Renditen gerechtfertigt. Und das ist für mich ein ganz zentraler Punkt. Denn am Ende des Tages ist es in den allermeisten Fällen, man kann auch wirklich mal Pech haben, keine Frage, aber man kann nicht Pech haben über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Es sind die eigenen Entscheidungen vieler Anleger, die die eigene Rendite sabotieren. Nämlich dann, und das ist meine Interpretation, wenn Sie ein Depot aufgelegt haben in bullischen Marktphasen, von dem Sie sagen, hier möchte ich maximal profitieren, aber eigentlich ist dieses Gesamtportfolio für Ihre Risikoneigung viel zu spekulativ aufgestellt. Einfaches Beispiel. Wir haben in der letzten Woche, beziehungsweise in der vorletzten Woche, ja, ich nehme es jetzt am Sonntag auf für euch, diese Folge, wir haben eine Korrektur vom Top gesehen im S&P 500, 5% in etwa. Und diese 5% haben für einen ETF-Anleger in einem S&P 500 ETF logischerweise zu einem Drawdown von 5% geführt, weil ein ETF eben genau das abbildet, diesen Index. Wenn ich jetzt ein Gesamtportfolio habe, welches um 20% gesunken ist, in dem Moment, wo der S&P 500 5% gesunken ist, dann werde ich, und das ist jetzt geraten, vermutlich eine große Anzahl von Halbleiterwerten oder nennen wir sie mal ein bisschen breiter, die AI-Stocks, die KI-Aktien. Wenn ich die im Portfolio habe, dann ist mein Portfolio deutlich stärker gesunken als der S&P 500. Und das ist jetzt erstmal nicht gut oder schlecht, nur was passiert, wenn der S&P 500 mal eine Korrektur von 20% oder 30% durchläuft? Da muss man davon ausgehen, dass ich mit meinem Risk-on-Assets vielleicht 40%, 50%, 60% verliere. Dabei ist eigentlich nichts passiert, denn 20% Korrekturen am Aktienmarkt sind völlig normal, treten immer mal wieder auf. Und werde ich dann immer noch die gleiche Zuversicht an den Tag legen, weil ich sage, ja, es sind ja die richtigen Werte, na, die müssen sich immerhin verdoppeln von dort aus. Fazit Nummer 1. Die meisten Depots vieler Privatanleger, ich hoffe nicht von euch und ich gehe erstmal nicht davon aus, sind viel zu spekulativ. Einer der meistgekauften deutschen Aktien in den letzten Jahren war eine Warta. Das lässt sich relativ gut belegen, denn wir bekommen ja die Daten der Broker. Wir können also immer sehen, welche Aktien werden da gekauft, welche werden viel gehandelt. Eine Warta in einem langfristigen Portfolio. Vielleicht waren es auch nur Zocker, das weiß man natürlich am Ende des Tages nicht. Aber diejenigen, die mich nach dem Vortrag angesprochen haben, die haben zum Teil Warta im Depot mit einem Verlust von 70, 80 oder 85%. Und damit können es ja zwangsläufig keine Zocker, keine Spekulanten gewesen sein, denn die hätten ja einen Stop gesetzt, vielleicht 15 oder 20% unter ihrem Einstand. Es sollte also eine Warta sein, weil, naja, sich Warta potenziell vervielfachen kann. Ein Hoffnungswert. Aber hat eine Warta einen Burggraben oder eine langfristige Erfolgshistorie? Nachhaltige Dividenden, nachhaltig steigende Unternehmensergebnisse, all das nicht. Was macht die Aktie also im Portfolio? Nachvollziehbarerweise ist sie da reingewandert, weil man sagt, naja, so ein Wert kann sich ja vervielfachen. Zu spekulativ. Diese Hoffnungswerte, die nächste Amazon finden, die nächste Meta finden, die nächste Alphabet finden, schön und gut. Ich behaupte aber, nach 25 Jahren an der Börse, die nächste Amazon zu finden, auch die nächste Nvidia zu finden, ist beinahe Glück. Es kann durch Zufall mal passieren, aber in den allermeisten Fällen passiert es nicht. Ich habe, um das zu belegen, mir die Aktien rausgesucht, die im Jahr 2000, rückblickend, heute können wir es ja beantworten, das beste Portfolio ergeben hätten hinsichtlich der Rendite. Zu diesem Zeitpunkt wären das gewesen Apple, Amazon, Google, Schrägstrich Alphabet, Microsoft, Tesla, Nvidia, Netflix, Meta, Adobe und Salesforce. Hätte man diese 10 Aktien, ich spreche jetzt mal nur über die Large Caps, gab natürlich auch noch ein paar mehr, hätte man die gekauft im Jahr 2000, hätte man eine weit, weit überdurchschnittliche Rendite nicht nur erfahren, man hätte sie erlebt. Es wunderbar, es wäre also perfekt gewesen. Ein Großteil dieser Werte hat aber in dieser Phase ein absolutes Turnaround-Szenario durchlebt. Das heißt also, wie wahrscheinlich ist, dass sich die in dem Fall Meta von vorne, vor 24 Jahren war Meta eben noch ein ganz anderes Unternehmen, dass ich die wirklich zum Zeitpunkt X finde. All das sind Turnaround-Werte, die ich zwischendurch garantiert wieder rausgeschmissen hätte. Warum? Weil eine Microsoft, wenn ich sie im Jahr 2000 gekauft hätte, zu einem Kursverlust von über 70% geführt hätte. Über 5 Jahre hätte ich keine Rendite mit Microsoft gemacht. Und das gleiche gilt für Apple, die waren zwischendurch ein Penny-Stock.
I've seen the ups and downs, and when you see enough of them, you know that's going to happen. So when you get up in the morning and the press is selling Apple short, go out and buy some shares. You know? That's what I would do. That's what I have done.
Und jetzt kann man natürlich heute leicht sagen, ja, da hätte ich einfach nachgekauft. Kein Stück. Man hätte die Aktie rausgeschmissen, weil man nicht 5 Jahre lang in einem langfristigen Aktienportfolio, während der Rest der Börse ja durchaus weiterläuft. Ja, hätten wir jetzt 5 Jahre nur Niedergang erlebt, dann hätte man vielleicht gesagt, naja klar, da muss man durchhalten. Da fallen natürlich auch meine Aktien. Aber es ist nicht der Gesamtmarkt 5 Jahre gefallen, sondern es sind diese Werte 5 Jahre gefallen. Allesamt haben sie Turnarounds durchlebt. Das ist aber Spekulation. Und die allermeisten Aktien, die jetzt hier 24 Jahre später sehr schön in der Sonne stehen, hätte man zwischendurch verkauft. Man hätte es also nicht geschafft, diese Werte dann so lange zu halten. Und man hätte auch etliche andere Aktien kaufen können zu diesem Zeitpunkt, die viel, viel besser aussehen. Eine Red Hat vielleicht, oder vielleicht erinnert sich noch jemand an eine Commerce One. Und bei Google könnte man jetzt ja sagen, naja, aber bitteschön, die Google, das hätte man vor 24 Jahren sehen können. Ich meine, Suchmaschinen, die Älteren werden sich erinnern. Du hast einmal die Suchmaschine damals benutzt, Ende der 90er, und hast gesagt, okay, das ist einfach, das verändert alles. Das ist großartig. Nicht mehr der Gang in die, weiß ich nicht, Stadtbibliothek, Bücher. Es wird alles überflüssig. Ich kann alles durch die Suchmaschine machen. Es gibt auch heute noch Bibliothek. Ist mir durchaus klar. Aber es war doch so offensichtlich, dass Google gewinnen würde. War es das? Man hätte im Jahr 2000 nicht Google gekauft, sondern logischerweise die Aktie, die vom Suchmaschinengeschäft am meisten profitiert hat. Und das war mit weitem, weitem Abstand Yahoo. Ja, Alphabet war ein Außenseiter. Man hätte Yahoo gekauft, hatten einen Marktanteil von über 50% im Suchmaschinengeschäft. Und dann hätte man die Yahoo-Aktie weitergehalten. Und was hätte man verdient? Gar nichts in den letzten 24 Jahren.
Do you, Yahoo?
Und weil man ja so schlau ist, dass man Marktführer kauft, hätte man sich wahrscheinlich noch eine AOL gekauft.
Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin. Das ist ja einfach.
So einfach ist das.
war der größte Internetanbieter der Welt. Und wo ist AOL jetzt? Eine Alta Vista. Und. Es gibt etliche Unternehmen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber heute kann ich diese Unternehmen kaufen. Ist das so? Das kann man selbstverständlich. Und ich habe ja auch eine Amazon im Portfolio. Aber diese von diesen Unternehmen zu sagen, aufgrund ihrer Dominanz, ja, eigentlich brauche ich nur auf Tech, auf Software und auf, naja, vielleicht setze ich noch ein bisschen auf KI, da kann eigentlich nichts schiefgehen. Die Generation Z, Generation Z, sucht nicht mehr auf Google. 40% dieser Generation suchen zuerst auf TikTok. Und jetzt sagt Google, okay, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr so viel investieren. Wir kaufen mal für 70 Milliarden Aktien zurück und wir zahlen eine Dividende. Ich will nicht sagen, dass Google sich nicht so transformieren kann, dass sie weiterhin einer der Marktführer sind. Nur wer heute sagt, selbst heute, in diese Unternehmen investiere ich, die nächsten 20 Jahre können nur gut sein, der geht im Prinzip völlig blauäugig vor, weil ich mich traue zu sagen, und ich glaube, es ist auch schwer, dem zu widersprechen, in 5 Jahren gehört, bei all dem, was sich heute in dieser Geschwindigkeit entwickelt, in 5 Jahren könnte es sein, dass Google nicht mehr zu den 30 größten Unternehmen auf dem Planeten gehört. Die Entwicklungszyklen, die Innovationszyklen innerhalb dieser Wachstumsbranchen sind so viel schneller und kürzer, dass natürlich diese kapitalstarken Unternehmen wahrscheinlich noch da sind. Aber es reichen wenige Fehlentscheidungen. Lieblingsbeispiel ist Yahoo. Nehmt Yahoo, eigentlich wollte ich aber sagen Nokia. Marktanteil weltweit von über 50% im Handygeschäft. Und dann kamen Smartphones und man hat gesagt, Smartphones, das setzt sich nicht durch. Und das sind ja nicht alles Volltrottel. Die ganze Welt hat es gesehen, nur Nokia hat es nicht gesehen. Eine kleine Entwicklung reicht aus und ein Unternehmen gerät ins Hintertreffen, egal wie viel Kapital es hat. Es gibt ziemlich klare Studien und Belege dafür, dass überwiegend auf spekulative Wachstumswerte zu setzen keine Strategie für ein langfristiges Portfolio ist. So, auf welche Werte denn dann? Und jetzt wird es natürlich richtig langweilig. Ich habe nämlich einen ganz einfachen Filter drüber gelegt. Ich habe übrigens ChatGPT genutzt, um mir diese Unternehmen anzeigen zu lassen. Hat gut funktioniert. Beim ersten Mal habe ich noch einen, ja, wenn man so will, noch einen Gegentest gemacht, also über einen Screener. Die Auswahl der Aktien war aber im Wesentlichen die gleiche. So, und jetzt sprechen wir also über Unternehmen im Jahr 2000. Wir versuchen immer noch, das perfekte Depot zu kreieren und packen ein kleines Häkchen dran an einen Filter, der da lautet, das Unternehmen sollte bereits eine Dividende bezahlen. Dann werden wir die allermeisten Wachstumsunternehmen, zumindest mal in der Phase ihres schnellen Wachstums, werden wir raus haben. Automatisch. Denn wer wachsen will, der braucht Kapital, der expandiert, der zahlt noch keine Dividende. Das kommt in einer, auch wenn Aktionäre das jetzt feiern. Und Alphabet ist kein schlechtes Unternehmen. Wahrscheinlich ist es am Ende des Tages eines der Unternehmen, die von KI profitieren werden. Darum geht es mir auch nicht. Nur es geht mir darum, dass sehr viele Depots sich überwiegend auf diese Unternehmen konzentrieren. So, Filter. Und der Filter lautet Dividende. Und im Jahr 2000, wir fragen wieder, wie sah denn dann das optimale Depot aus? Und die Antwort lautet, gekauft hätten wir im Jahr 2000, weil sie schon eine Dividende gezahlt haben, eine Johnson & Johnson, eine Procter & Gamble, eine Coca-Cola, eine Pepsi-Cola, eine McDonald's, eine AbbVie, eine Chevron, eine Walmart und eine Verizon. Wichtig, das ist für mich nicht das perfekte Depot, es sind für mich auch nicht die perfekten Werte, nur diese Unternehmen gab es schon im Jahr 1990 und es gibt sie immer noch mit, auch wenn sie nicht mehr dieses schnelle Wachstum ausweisen. Die allermeisten haben steigende Dividenden. Warum? Weil es sich allesamt um Unternehmen handelt, die aus Branchen kommen, deren Zyklen viel, viel langsamer verlaufen und wo es viel, viel schwieriger ist, die Marktführer zu verdrängen. Welche Frittenbude soll denn heute McDonald's einfach so, aber wenn die irgendjemand mal kommt und da schmeckt der Burger viel besser, ja, was macht McDonald's, dann machen sie einfach den gleichen Burger. Das geht so viel langsamer. Oder eine Procter & Gamble, Konsumgüter. Was soll denn da bitte schön passieren, dass diese Unternehmen am Markt keine Chance mehr haben? Und nochmal, es geht hier nicht um maximale Rendite. Es geht darum, dass wenn ich mich heute entschließe, ein Depot zusammenzustellen aus 10 oder 15 Werten und ich gehe dann überwiegend auf die Branchen und auf die vermeintlich interessanten Entwicklungen, bei denen ich davon ausgehen muss, dass die werden in 10 Jahren immer noch da sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich da irre mit diesen 10 Werten, enorm hoch. Wenn ich mich heute entscheide, die Konsumgütergiganten zu kaufen, die Pharmaunternehmen zu kaufen, die Infrastrukturwerte zu kaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich komplett daneben liege, in der langfristigen Geldanlage viel, viel geringer. Mein zweites Fazit am heutigen Tag. Die Grundpfeiler eines perfekten Depots sind Unternehmen, die in einer Branche tätig sind, die sich viel, viel langsamer verändert. Ja, auch dort kann ein Unternehmen zu träge werden, aber die Burggräben um diese Unternehmen herum sind so tief und so breit, ich werde dann schon mitbekommen, wenn die mal überholt werden sollten. Dort also auf Marktführer zu setzen, ist sehr viel sicherer, als wenn ich das in Wachstumsbranchen, in KI-Werten und mache. So interessant das auch sein kann, aber es geht mir ja nicht darum, irgendjemandem die Spekulation auszureden. Wer wäre ich denn? Ich bin jeden Tag spekulativ am Aktienmarkt unterwegs, aber ich weiß, wann ich gerade in eine Spekulation eingehe und ich weiß, wann ich über mein langfristiges Portfolio nachdenke. Und da brauche ich keine Spekulation drin, das will ich ja gerade nicht. Denn bei Spekulation kann ich daneben liegen und das kann ich mir mit meinem langfristigen Kapital, sauer verdient und versteuert, kann ich mir das nicht erlauben. Eine Möglichkeit, wie ihr selber mal überprüfen könnt, wie spekulativ euer Depot aufgelegt ist. Eine Möglichkeit wäre, die habe ich hier schon mal besprochen, einfach mal zu schauen, okay, wie viel gibt denn eigentlich mein Portfolio ab? Wie viel verliert es an Wert, wenn der Gesamtmarkt um 5 oder 10% verliert? Eine zweite Möglichkeit ist, dass ich mich einfach mal mit den Szenarien beschäftige, von denen wir alle nicht hoffen, dass sie eintreten, bei denen wir aber sagen, theoretisch könnte es sein. Wie zum Beispiel eine militärische Operation seitens China in Taiwan. Das hoffen wir alle nicht. Und wahrscheinlich wird der Gesamtmarkt dann so oder so negativ reagieren, allein schon deshalb, weil dann die globale Chip-Infrastruktur gefährdet ist und ganz sicherlich auch der Handel dann auch nicht mehr zu besonders viel Wandel fühlen wird. Und was passiert dann mit den Unternehmen, die man heute als KI-Aktien bezeichnen könnte? Eine Nvidia, wie viel wird die verlieren dann? 50%, 70%? Ein Großteil der Produktion findet bei Taiwan Semiconductor in Taiwan statt. Wie gut kann eine Nvidia noch Chips verkaufen, wenn die gar nicht mehr produziert werden? Und jetzt sagt man, ja, das wird sich auch irgendwann wieder erholen. So ist der Aktienmarkt nicht. Nvidia steht da, wo sie stehen, weil sie eine hohe Marge haben, weil sie komplett ausgelastet sind hinsichtlich der Nachfrage. So ein Ereignis würde Nvidia völlig unter die Räder bringen. Sie würden sich wahrscheinlich später wieder erholen, aber man kann so eine Produktion wie die von Taiwan Semiconductor mit allem Geld der Welt dauert es immer noch 12 bis 18 Monate. Keine Chance. Auch Apple kommt komplett durch die Räder, lassen so viel dort produzieren. Eine Unterbrechung der Chipproduktion für mehrere Wochen oder gar Monate würde die Weltwirtschaft härter belasten als die Corona-Maßnahmen. Zumal auch mit Geld und guten Worten, egal ob von Notenbanken oder Regierung, man diese Chipproduktion nicht einfach so hochfahren kann. Und ich habe beim Vortrag gesagt, ich würde so ein Hedge nicht eingehen, weil ich schlicht und einfach auch nicht glaube, dass es passiert. Aber wenn, dann könnte man mit einer kleinen Spekulation beziehungsweise einer kleinen Investition in Intel, Samsung, Qualcomm, das sind Unternehmen, die teilweise noch selbst fertigen. Und deren Chips werden dann natürlich reißenden Absatz finden. Aber meines Erachtens ist so eine Spekulation nicht interessant. Ich wollte es nur an der Stelle hier mal gesagt haben. Ja, die haben noch so eine vertikale Strategie. Das heißt, sie produzieren noch selbst. Die allermeisten machen es nicht mehr. Man kann sich noch mehr Szenarien durchrechnen. Ja, bei einer globalen Cybersecurity-Attacke, die vielleicht Flughäfen, Infrastruktur von heute auf morgen außer Kraft setzt. Wir wollen es alle nicht hoffen, aber es ist sicherlich eine Bedrohung. Sofort massive Risk-Off-Stimmung am Aktienmarkt. Und die Unternehmen, die in den letzten Monaten gut gelaufen sind, würden sofort unter die Räder kommen. Die anderen Unternehmen, eine Procter & Gamble oder Johnson & Johnson, ist alles keine Empfehlung. Oder eine Walmart-Supermarktkette. Die würden natürlich auch erstmal unter Druck geraten. Nur schon kurze Zeit später wäre klar, inwieweit ist deren Geschäftsmodell eigentlich betroffen. Ich will ja dann gerade, wird es die Hamsterkäufe geben und Pharma brauchst du am Ende auch immer. Also sind einfach sehr viel weniger anfällig dann in solchen Szenarien. Und darum geht es ganz wesentlich. Die allermeisten Privatanlegerdepots sind zu spekulativ aufgestellt, weil die Renditeerwartung zu hoch ist. Man hätte auch mit den eben genannten Werten, hätte man den S&P 500 inklusive Dividenden outperformed. In vielen Marktphasen, nicht in allen. Und es geht mir heute einfach nur darum, einfach mal darüber nachzudenken, inwieweit man wirklich trennt in seinem Portfolio zwischen Spekulation und langfristiger Anlage. Und ich möchte auch noch mal erwähnen, ich mag die Spekulation. Mir darüber Gedanken zu machen, wer in dieser KI-Welle oben schwimmen wird. Ich glaube zum Beispiel auch, dass die Cell-Based Food, das war lange ein Thema an der Börse, wird im Moment überhaupt nicht gespielt. Ich glaube, das wird wieder kommen, weil wenn wir hier ein Preisniveau finden, bei dem dieses künstlich hergestellt. Künstlich hört sich immer an wie furchtbar. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also das ist relativ teuer, Lebendvieh und Lachse und so weiter herzustellen. Und was auch immer dazu führen wird. Ich glaube, dass der Anteil in der Nahrung sinkt und dass das, was wir letztlich synthetisch generieren können, steigen wird. Das ist eine Spekulation, zweifellos. Es wäre allerdings hinsichtlich des Energieverbrauchs durchaus eine Überlegung, die immer an der Börse gespielt werden kann. Und ich finde es interessant. Nur, es ist eben eine Spekulation und keine langfristige Investition in diesen Werten, weil es noch keine Marktführer gibt. Ich denke und hoffe, es ist klar geworden, worum es mir hier geht. Und ich möchte nicht die Zukunft kaufen, sondern das, was gegenwärtig gut läuft. Klingt langweilig, ist aber in einem langfristigen Portfolio meines Erachtens der richtige Ansatz. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, welche Werte das sind. Da kommen nicht alle dann auf die gleichen, sondern man kann durchaus noch eigene Vorlieben haben, welche Value-Werte, welche Dividendenwerte für mich interessant sind. Sonst wäre es ja auch gar nicht mehr spannend. Das möchte ich an dieser Stelle hier am Donnerstag besprechen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.